Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Eigentlich sollte heute ein Podcast mit einer Dame unserer Branche erscheinen. Leider haben uns das Winterwetter und eine Flugabsage einen Strich durch die Planung gemacht. Umso dankbarer bin ich meinem heutigen Gast, Michael Schlenker, der sich sehr kurzfristig bereit erklärt hat, einzuspringen. Als gelernter Schornsteinfeger leitet er mittlerweile 4 Filialen eines Kaminhauses und ist dabei sehr engagiert. Er berichtet uns nicht nur über seinen Kaminalltag, sondern auch, was sich seit einer überstandenen Krebserkrankung bei ihm verändert hat. Ja, hallo. Wir sind heute mal wieder in Lüdinghausen und ich habe den Michael Schlenker zu Gast. Michael, magst du dich einfach mal vorstellen?
Ja, hallo Andreas, danke für deine Einladung. Mein Name ist Michael Schlenker, ich bin Schornsteinfeger und bin jetzt seit 5 Jahren im Ofenbau. 40 Jahre alt, habe 2 Kinder und eine wunderschöne Frau.
Ja. Wie bist du denn zum Beruf des Schornsteinfegers gekommen?
Das war damals, ja, durch die beiden Brüder meiner damaligen Freundin, okay, die beide Schornsteinfeger waren. Und ich hatte vorher mal hier ein Praktikum gemacht und da ein Praktikum gemacht und dann bin ich irgendwie dazu gekommen. Die waren immer schön mittags zu Hause, früh Feierabend, okay, habe ich gesagt, das steht mir, da könnte ich mitarbeiten. Ja. Ja, und so ist das Ganze dann entstanden und gewachsen.
Hast du denn dann Praktikum gemacht oder hast du dann direkt eine Lehre gemacht?
Ja, ich habe ein paar Tage ein Praktikum gemacht und habe dann aber auch sofort erkannt, okay, das kann ich mit den Leuten gut umgehen. Ja, die Höhenangst war natürlich noch da, das muss man so ein bisschen erlernen, aber sonst war das schon genau so mein Steckenpferd.
Aber das konnte man lernen, dass man dann freilaufen konnte, oder?
Ja, nicht nach unten gucken. Okay. Das hilft. Ja.
Ich habe das immer mal von dem einen oder anderen gehört, dass man unterscheidet zwischen Stadtfeger und Landfeger. Stimmt das?
Ja, genau. Also ein Stadtfeger ist im Endeffekt der wirklich öfter mal sauber nach Hause kommt und der wenig mit Holzfeuerstätten in Verbindung tritt. Und ich war 15 Jahre im Stadt-Land-Bezirk, also ich hatte dann schon so meine 500 zweimaligen im Jahr, also 500 okay, Kunden, wo man dann zweimal im Jahr mindestens zum Fegen hin musste und ja, da sah man halt auch entsprechend aus.
Ja, okay. Dich hat's dann irgendwann in den Ofenbau quasi getrieben. Wie kam's dazu?
Im Endeffekt war ich immer schon handwerklich sehr engagiert. Mein Vater war in der Schlosserei und mein Schwager Zimmerermeister und andere Schwager Landwirt und man hat immer irgendwie was getan. Und da habe ich dann irgendwann auch angefangen, mehr handwerkliche Sachen zu machen, reparieren, Kaminöfen, die Kunden haben gefragt, kannst mal eben gucken. Ja. Und so ist das Ganze dann irgendwann gewachsen. Bin ich dann bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet. Der hat dann auch mein Talent, sagen wir es mal so, er hat das erkannt und gesagt, okay, der könnte uns helfen.
Ja, ja. Also du hast dann quasi schon als Schornsteinfeger auch zwischendurch mal an Öfen den Kunden weitergeholfen, wenn die Probleme hatten.
Genau, richtig. Also kleinere Reparaturen oder mal gesagt, wie man was machen muss. Genau.
Ja, ja, ja. Und als du dann jetzt dich komplett in den Ofenbau begeben hast, hast du dann noch was anlernen müssen oder warst du als Schornsteinfeger schon so, dass du das meiste wusstest, was dich da erwartet?
Also im Endeffekt habe ich auch einiges an Lehrgeld zahlen müssen. Wir hatten damals einen älteren Gesellen, der auch sehr, sehr ruppig war, hat mich auch 2-3 Mal auflaufen lassen, hat mich aber gut getan, sagen wir es mal so. Man muss viele Sachen noch lernen, aus einer anderen Perspektive zu sehen, mhm. weil als Schornsteinfeger ist man immer der Polizist. Ja. Man ist immer ja mit dem drohenden Finger unterwegs und achte da drauf und guck da drauf. Und wenn du halt im klassischen Handwerk bist, dann ist das halt schon was anderes.
Okay, also im Prinzip als Schornsteinfeger lernst du dann die Regularien in dem Sinne eher, aber hast mit der Technik nicht ganz so viel zu tun, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, mit der Technik schon, aber auch mehr in der Theorie. Also gerade jetzt Holzfeuerung, Verbrennungstechnik, jo, da guckt man sich mal einen Ofen an und dann lernt man auch mal, dass verschiedene Brennräume gibt oder dass es auch einen Grundofen gibt und Warmlufteinsätze, Kaminöfen. Aber dass man mal wirklich reinkrabbelt und das Ding auf links dreht, das passiert da halt nicht.
Ja. Also ich sag mal so, als Ofenbauer muss man ja manchmal gucken, dass man das Ding irgendwie ans Laufen kriegt, indem man vielleicht auch mal eine Flammenprallplatte kürzt oder sowas. Also da habt ihr als Schornsteinfeger nie was von gehört, oder? Nein.
Nein, ja, also wenn das dann mal der Fall war, dann wird es immer Fehler 40, der Kunde ist schuld.
Okay.
Oder halt der Kontakt hergestellt zum Ofenbauer. Ne?
Ja.
Klar, das lernt man dann halt. Man lernt schon die Flamme lesen als Schornsteinfeger. Ja. Aber so diese ganzen Zusammenhänge, als klassischer Schornsteinfeger lernt man es nicht, es sei denn, man möchte sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Mhm. Und das habe ich damals halt getan und das hat schon geholfen.
Ja. Und als du dann da angefangen hast, also bist du auch richtig, bist du richtig auf der Baustelle gewesen und hast dir das alles erstmal anlernen und mitmachen müssen, oder?
Genau, richtig. Also mein ursprünglicher Aufgabenbereich sollte dann halt sein, die Technik, schwierige Kunden, wenn es mal wirklich dann drauf ankam, natürlich auch ein bisschen im Bereich Marketing, Kundenakquise, konnte man halt schon Schornsteinfeger gut quatschen.
Ja.
Ja, und dann halt schwierigere Projekte, größere Projekte sollte ich dann mit betreuen. Und das hat sich nach, ich würde sagen, 3-4 Monaten rauskristallisiert, dass ich doch ein Händchen für den Vertrieb habe. Ja, und dann bin ich mehr und mehr in den Vertrieb gerutscht. Wobei ich jetzt auch immer mal wieder froh bin, wenn ich dann mal wirklich die Zunfthose anziehen kann und dann loslegen kann.
Ja. Wenn du mit den Kunden sprichst, ist das ein Unterschied gewesen, als du mit denen als Schornsteinfeger gesprochen hast? Stehen die dir anders gegenüber, wenn du jetzt als Ofenbauverkäufer, wie auch immer das jetzt bezeichnen will, mit denen sprichst und eine Reklamation bearbeitest? Oder ist das Verhalten der Kunden gleich dir gegenüber?
Ja, das Verhalten ist halt schon ein anderes. Als Schornsteinfeger ist man eigentlich immer gern gesehen. Und ja gut, da sind auch trotzdem Kosten da, aber im Ofenbau will der Kunde ja wirklich aktiv was von einem. Und da ist halt schon ein anderes Auftreten da.
Ja.
Mein Grundsatz ist immer offen und ehrlich sein. Deshalb bin ich manchmal ein schlechter Vertriebler, weil ich dann halt auch klar sage, was Sinn und Unsinn ist. Aber ja.
Ja, also nach wahrscheinlich irgendwie, ich habe das gleiche Problem, also Verkäufer, wenn man das danach gibt, bin ich sicherlich auch nicht der Optimale, aber für mich ist halt dann auch eigentlich die Beratung wichtiger, und ich glaube, dass sich das aber auf Dauer auch wieder durchsetzt, weil wenn ich dem Kunden sage, das Dingen, was du da gerade vorhast, ist nicht sinnvoll, das passt nicht, möchte ich es ihm auch nicht einfach nur andrehen, um dann irgendwas verkauft zu haben.
Ganz genau, weil ein glücklicher Kunde ist die beste Werbung und spätestens der Nachbar kriegt dann auch wieder Bescheid. Geh mal da und da hin.
Es gab ja da auch mal Firmen, die verbrannte Erde hinterlassen haben oder so.
Ja, ja, definitiv.
Da verzichte ich lieber mal auf einen Auftrag, um dann doch, insofern kann ich das vollkommen nachvollziehen, was du sagst, und ich sehe das eigentlich genauso, aber ich sehe das nicht als schlecht an.
Nein, auf keinen Fall.
Wir haben im Vorgespräch schon gesprochen über Aufgabentätigkeiten. Also mittlerweile ist das ja sehr, sehr umfangreich. Was machst du mittlerweile alles?
Ja. Also im Endeffekt bin ich jetzt als Betriebsleiter angestellt. Wir haben 4 Standorte, die ich komplett betreue. Da geht es halt wirklich manchmal jetzt aktuell wieder um First-Level-Support bei der IT, wenn da wieder irgendwelche Sachen sind. Sonst vom Grundsatz her Digitalisierung und Strukturen und Prozesse habe ich jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahre aufgebaut, dass wir da weiterkommen. Und ja, oft einfach Ansprechpartner, wenn es schwieriger wird, wo dann die Kollegen, die im Vertrieb sind, nicht weiter wissen, dass ich dann da halt aushelfe und halt den Chef nochmal entlaste.
Okay. Jetzt sprichst du von Digitalisierung. Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du da reingebracht? Oder?
Ja, am Anfang war es ja wirklich so, dass die Jungs mit Stift und Zettel auf die Baustelle gegangen sind, und wenn wir Glück hatten, gab es dann mal vom Kunden ausgedrucktes Foto.
Ja, okay.
Und das läuft mittlerweile alles komplett digital. Das heißt, wenn der Vertriebler rausfährt fürs Aufmaß, die Fotos werden abgelegt. Die sind immer in den Laufzetteln der Monteure, aber alles digital. Das heißt, die haben jetzt ein Tablet, ein iPad haben die, das ist alles digital abgelegt. Lieferscheine, Laufzettel, Reklamationsberichte, das ist alles digital und wird dann halt auch alles per Mail versendet. Spart einfach Zeit und minimiert die Fehler. Ne? Gerade wenn man dann halt kleine Sachen, man kann es halt aufmalen, aber ein Foto sagt einfach viel mehr aus. Ja, ja. Und genau, das war so einer so der größte Baustein, den wir da gemacht haben.
Ich frage jetzt mal vorsichtig, habt ihr auch ältere Handwerker dabei?
Ja, natürlich. Ja. Auch einen, der ohne.
War das kein Problem?
Also ich war erstmal der Teufel im Haus, weil ich alles ändern wollte. Aber wir haben auch einen dabei, ein älteres Kaliber, und der sperrt sich. Und der kriegt auch sein Zettelchen noch ausgedruckt. Aber sonst die Jungs, die draußen sind, da läuft das alles wirklich digital.
Also ich kenne die Problematik halt auch. Kommt nicht jeder mit klar, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ihr macht auch Kaminanlagen, richtig? Wer plant die? Machst du das auch? Oder?
Ja. Also planen, wir haben im Endeffekt drei Leute, die Anlagen planen können. Okay. Ich zähle dazu, ich mache mittlerweile viel die Visualisierung, die CAD-Zeichnung und sonst, ja, wir haben halt sehr viel bei uns in den Ausstellungen stehen, wo man auch sehr viel zeigen kann, dass der Kunde auch wirklich schon versteht, was man will und worum es geht.
Ja. Ihr habt vier Ausstellungen und du koordinierst die dann alle?
Mitunter, ja, genau.
Okay, das ist auch ein breites Feld, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also wie weit sind die auseinander?
Fahrzeit, also Hauptstandort ist in Aalen und Fahrzeit, ja, so zwischen 25 Minuten nach Warndorf und Witten und Lippstadt, so eine Dreiviertelstunde, je nach Verkehrslage.
Ja, du kannst schon ordentlich unterwegs sein.
Dann kommen ein paar Kilometer.
Oder kannst du das alles von Aalen? Nee, du musst dann schon auch
nicht vor Ort sein. Also ich fahre sehr viel, kommt immer drauf an, wie das Personal halt gerade da ist. Fahre ich aber schon oft raus, auch einfach mal, um nach dem Rechten zu schauen. Ja. Und manche Sachen sind einfach schöner per Auge zu klären als irgendwie per Telefon.
Ja. Ist zum Beispiel ein Grund, warum ich meinen Podcast auch lieber in Angesicht zu Angesicht mache. Ja. Jetzt sind die Standorte, ich sag mal, einmal ist ja eher Ruhrgebiet, einmal eher Münsterland. Merkt ihr da auch Unterschiede von den Produkten, die ihr verkauft, oder ist das alles ähnlich gelagert?
Ja, das ist schon ähnlich gelagert, würde ich sagen.
Okay.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Richtung Sauerland, bei uns in Lippstadt, ja gut, da muss man schon sagen, die Leute brauchen alle irgendwie eine 40er Brennkammer, unter dem geht gar nichts. Ne?
Holz nicht schneiden, ja.
Ja, genau, und Warendorf haben wir natürlich auch recht viel ländlich und Witten ist es eigentlich schon gut gemischt. Ne? Also sonst kann man da eigentlich regional, das sind jetzt, sag ich mal, 100 Kilometer Spanne, sind jetzt keine gravierenden Unterschiede.
Okay, aber damit könnt ihr letzten Endes, habt ihr auch Synergieeffekte von den Filialen miteinander.
Ja. Genau.
Und da habt ihr dann jeweils aber Leute, die da vor Ort verantwortlich sind und das dann da nochmal.
Genau, wir haben im Endeffekt nochmal Filialleiter in den jeweiligen Standorten und die kriegen dann halt, ja, haben dann halt ihre Aufgaben da.
Ja. Im Internet habe ich ja natürlich auch mal ein bisschen geguckt und da ist der Fokus eher auf den Kaminöfen, glaube ich. Also zumindest das, was ich auf der Homepage gesehen habe. Ist das tatsächlich auch so? Oder?
Also im Endeffekt bieten wir alles an, was mit Feuer zu tun hat. Aber der Fokus ist schon, muss man einfach sagen, bei uns wirklich auf Kaminöfen, Schornsteinbau, Modulanlagen, also Lego-Kisten nenne ich sie immer. aber natürlich auch individuell geplante Anlagen. Ja.
Mhm. Okay, aber ihr macht letzten Endes alles. Also ihr macht Pelletöfen, Gaskamine, wahrscheinlich noch Elektro.
Ja, weniger. Man hat ab und zu mal eine Anfrage, aber das bedienen wir nicht genauso wie Bioethanol. Das ist einfach aktuell, ich bin da schon ein Freund von. Ich glaube, dass auch ein bisschen Zukunftsmusik ist, aber aktuell fehlt uns die Zeit, uns da wirklich reinzudenken.
Okay. Warum meinst du, dass das Zukunftsmusik ist bei Bioethanol?
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage von einem Café, was bei uns in Aalen aufgemacht hat, und da habe ich mit dem Schornsteinfeger vor Ort noch drüber gesprochen. Micha, kannst du hinfahren? Guckt er aber auf dem Dach nicht genau an, weil ein Schornstein ist eh nicht frei. Sind neun Schornsteine, sind in dem Haus, sind insgesamt, ich glaube, 10 Etagenheizungen drin. Dann der eine Schornstein geht nur bis ins dritte Stock und also eine Riesenkatastrophe.
Ja.
Da habe ich dem auch gesagt, pass auf, da machen wir, wenn dann, eine schöne Bioethanol-Lösung und Ja.
Ja, aber letzten Endes brauchst du doch bei Bioethanol, ich sag mal, gerade wenn du in so einem Kundenbereich bist, hast du da nicht Bedenken, dass wenn die Abgase nicht doch irgendwie abgeleitet werden?
Ja, in dem Falle jetzt nicht, weil da sprechen wir wirklich von 4 Meter Deckenhöhe und also da ist wirklich nur so ein kleines Separé, wo dann so eine Lounge hin soll mit ein bisschen Feuerchen.
Ja. Okay. Ja. Gut, dann hältst du das in Grenzen. Ja. Also das ist halt immer so mein Problem, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Anfangszeit von den Bioethanolöfen, da bist du über die Messe gelaufen, da gab es irgendwelche Stände, die nur Bioethanol verkauft haben und das hat dann, wenn du vorbeigebrochen gegangen bist, so ein bisschen nach Trinkhalle gerochen.
Ja.
Also kann mir keiner sagen, dass das Zeug nicht irgendwie Abgas macht.
Da gibt es Unterschiede, aber bei jeder Verbrennung entstehen halt Rückstände und das merkt man halt. Ne? Und Sauerstoff wird bei der Verbrennung immer verbraucht und muss halt nachkommen.
Ja, genau. Deswegen steht ja auf den Flaschen teilweise, dass immer für eine ausreichende Belüftung Sorge zu tragen ist.
Ne? Genau, genau.
Also das ist so ein bisschen das, wo ich immer denke, dann eigentlich brauchst du dann doch wieder irgendwie eine Ableitung.
Um ja, oder zumindest ein Lüftungskonzept, ne, dass du einen Luftaustausch hast.
Ja. Also ich sag mal, ich bin und bleibe ein Holzfreund. Ja. Es ist einfach so, es gibt sicherlich Alternativen und es gibt sicherlich auch mittlerweile Elektrokamine, so als Deko, genau so, was du gerade beschrieben hast, da würde ich die schon sehen, weil ich sicherlich nicht von der Bäckereifachverkäuferin verlangen kann, dass sie ja jede Stunde Holz nachlegt oder so. Ja. Das wird sicherlich schwierig, aber ich sag mal, zumindest hier bei uns im ländlichen Bereich, glaube ich tatsächlich noch.
Ja, Holzfeuer. Ist auch ein ganz anderes Ambiente.
Ja, ja, das ist wirklich. Ja, kommt sicherlich dazu. Da haben wir schon einiges gefragt hier. Welche Ofenart bevorzugst du denn, wenn du ihr alles macht?
Habe ich mir Gedanken drüber gemacht und ganz klare Antwort, einer, der wirklich gut zu regulieren ist, weil da hapert es ja wirklich oftmals dran, dass die Konstellation Ofen-Schornstein nicht ganz funktioniert. Ja. Aber vom Ofen, von der Bauart her, ich bin Grundofenfreund.
Okay.
Ich mag einfach die indirekte Strahlungswärme, das Dransetzen, Draufsetzen, das ist einfach was anderes, als wenn man mit einem normalen Konvektionsofen oder Konvektionsanlage die harte Hitze halt direkt abbekommt.
Wenn ihr so viel Kaminöfen macht, wie sieht es aus mit den Schornsteinen? Also ich habe das Gefühl, dass unsere Geräte immer empfindlicher werden und die Schornsteine eigentlich immer wichtiger. Wie guckt ihr euch die vorher an?
Ja.
Berechnet ihr das oder wie geht ihr davor?
Also wir gehen immer raus, messen einmal auf und dann wird in den meisten Fällen, es sei denn, es ist wirklich eindeutig, dass es funktioniert, wird eben einmal gerechnet, eine Querschnittsberechnung gemacht, dass es funktioniert.
Weil macht ihr bei jedem Kaminofen, wenn der verkauft ist oder schon im Vorfeld?
Kommt immer drauf an. Also oftmals ist es ja wirklich so, dass dann der Kunde sagt, jo, der Schornsteinfeger hat gesagt, das passt. Mhm. Ja gut, dann gucken wir einmal drüber und wenn wir dann selbst keine Bauchschmerzen haben, einer macht dann meistens eine Berechnung, oft ist es der Schornsteinfeger dann im Nachgang für seine Unterlagen, das nochmal einmal auf dem Papier sicherstellt. Genau.
Aber da schon mal Probleme gehabt mit den Öfen oder so?
Ja, gerade jetzt muss man das ganz klar sagen, mit den neuen Anforderungen, die Öfen werden immer dichter, immer schwieriger zu regulieren. Das ist nicht einfach und gerade wenn man einen alten Schornstein hat, großer Querschnitt, dann hapert es da, muss man halt mal nachhelfen. Die Sanierungsquote ist auch natürlich schon gestiegen.
Okay.
Man will ja nicht immer ins Gerät eingreifen, ne? Man muss ja auch mal dann den Motor bearbeiten, sagen wir es mal so.
Aber Sanierung macht ihr auch dann in dem Sinne her. Ja. Was hast du denn für einen Ofen zu Hause?
Ich habe 2 Geräte.
Okay.
Darf man die Hersteller nennen?
Ja, klar.
Keine Hemmungen. Ich habe einmal von der Firma Nordpeis den Salzburg, einmal einen Speicherofen.
Ja.
Ist auch eine Modulanlage mit knapp 1000 Kilo.
Okay.
Und von unseren Nachbarn aus Melle habe ich eine Simmanlage, also auch eine Modulanlage, aber eine wasserführende.
Okay.
Ja.
Und mit der Wassergeschichte zufrieden?
Ja, funktioniert. Tadellos.
Benutzt,
Tadellos. Ist ein kleines Kraftwerk.
Ja. Aber wird das dann auch entsprechend genutzt wahrscheinlich?
Ja, ich wohne auf dem Land. Ich habe so einen, so einen kleinen, man muss sagen, offiziell heißt es Bahnwärterhäuschen. Also ein kleines Haus auf dem Land. Und deshalb auch die 2 Geräte. Einmal im Anbau und einmal halt wirklich klassisch im Kaminzimmer.
Cool. Gibt es besondere Ofenbauprojekte, die du realisiert hast, von denen du uns erzählen kannst, möchtest, darfst?
Ja, Ofenbauprojekte. Es gab so 2 Sachen, wo ich einfach, die ich einfach gut fand, die wir gemacht haben. Einmal war es auch hier in der Gegend eine Anlage, muss man anders anfangen. Die Kunden kamen rein, freitags 17:30, war schon mit einem bei einem Auto. Ja, Beratung, Kaminanlage.
Ja, ja.
Jo, nehmen wir uns mal eben die Zeit. Und der Kunde hat innerhalb von 20 Minuten eine schwebende Kaminanlage in einer hohen fünfstelligen Summe konfiguriert, unterschrieben auf dem Zettel. Ich habe nur die Zahlen drauf geschrieben, kostet so ungefähr, da gab es eine Unterschrift. Herr Schlenker, genau so machen wir das, da freuen wir uns drauf. Die haben keine Zeichnung gesehen, nichts. Wahnsinn, ja. Und das war so ein Moment, wo ich sage, Wahnsinn. Ja. Ja, und dann halt da war ich, glaube ich, 4 Monate oder sowas bei uns angestellt. Ein Projekt in Düsseldorf, auch eine Kaminanlage. Mussten wir allerdings 25 Meter Schornstein bauen.
Ups.
Genau, okay. 200er Durchmesser. Und das ist ja gar nicht das Schwierige. Das Schwierige war, dass wir den aufs Dach legen mussten. Mhm. Und auf dem Dach lag bereits eine Anlage. Das heißt, wir mussten eine riesige Konstruktion bauen mit 2 Abgasleitungen übereinander liegend. Statisch natürlich untereinander getrennt. Ja. Mit Gebläse oben, also mit Ventilator oben drauf. Also das waren so Momente, wo ich sage, warum macht man sowas? Aber ja, wenn es nicht anders geht und wenn es in Düsseldorf dann halt gewünscht ist, dann baut man das so.
Ja. Wahnsinn.
Ja.
Aber an sowas hast du dann auch Spaß, wenn ich das so richtig höre, so Besonderheiten, so, wo man auch mal ein bisschen den Kopf einschalten muss.
Und ja, auf jeden Fall. Also wenn es eine Herausforderung ist, nehme ich liebend gerne an. Da habe ich wirklich Spaß dran. Und die Zeit ist manchmal so das K.O.-Kriterium, aber da fange ich dann an, richtig zu arbeiten.
Ja, ich sag mal, das ist ja dann vielleicht auch das, was das Besondere ausmacht, wo es dann auch Spaß macht und man nicht mit den ganz normalen Sachen unser Ofenbauer, wir haben jetzt gerade so mehrere Geschichten, Grundöfen etc. gemacht und da ist der totaler Freak. Mhm. Da hat er mir vorhin gesagt, ja, aber eigentlich hätte ich jetzt auch mal wieder auf eine eckige Anlage Lust, da muss man den Kopf nicht so einschalten, da kann ich wieder mal gerade mauern. Ne? Ja. Also insofern, aber ich glaube genau, das macht es letzten Endes ja auch den Beruf aus.
Ja, die Mischung und das ist so.
Ja. Hast du Erlebnisse mit Endkunden gehabt?
Positiv oder negativ?
Ja, sowohl als auch. Die dir im Kopf geblieben sind.
Ja, also einige. Schönstes Erlebnis war im Endeffekt am 23. Dezember jetzt vergangenen Jahres. Okay. Rief eine Kundin an, komplett verzweifelt. Ihr Mann ist verstorben 1-2 Wochen vorher und die haben einen Pelletofen, wasserführend als Alleinheizung. Okay. Das war früher mal so ein Konzept in so einer Solarsiedlung. Ja. Die Krux an der ganzen Geschichte war, dass die einen Pelletbunker auf dem Dachboden hatten, mit einer automatischen Beschickung, also mit so einer Rutsche quasi. Und der Pelletofen war hinüber und keine Ersatzteile mehr, irgendeinen, ich nenne es jetzt mal tiefer Italiener, wo auch nichts mehr war. Und da habe ich dann wirklich gesagt, okay, eine Woche vorher, machen wir. Und dann bin ich wirklich mit einem Kollegen am 23. Dezember noch hingefahren und haben wir das Gerät dann nochmal in Betrieb genommen. Und installiert. Also das war so ein Punkt, wo ich sage, okay, mache ich auch gerne und da tausche ich gerne den Kugelschreiber auch mal gegen die Arbeitshose.
Hört sich echt gut an. Keine Frage. Du hast auch eine schwere Zeit durchgemacht. Du warst sehr krank.
Genau.
Aber wenn ich das richtig gehört habe, ist das jetzt alles erstmal
frei. Also im Endeffekt, mit 39 im August 2024 habe ich die Diagnose Darmkrebs bekommen.
Okay.
Waren 14 Tage, glaube ich, die mich so richtig umgeworfen haben. Und danach hat mich das Thema schon fast gar nicht mehr interessiert. Okay. Also ich habe das volle Programm halt mitgenommen. Ja. Chemobestrahlung, OP, wirklich komplett. Hat ein Jahr gedauert auf dem Kopf. Mhm. Und ich bin da, sag ich jetzt mal so, durchgeschlendert, natürlich mit vielen Abstrichen und Unterstützung der Familie, der Firma, der Kollegen, meines Chefs. Also ich konnte in der Zeit wirklich tun und lassen, was ich wollte, gearbeitet, wann ich wollte, aber ich habe gearbeitet, weil, ich brenne halt dafür, was ich tue und ich habe da Spaß dran und das ist dann halt für mich auch keine Arbeit, sondern eher ein Ausgleich. Okay.
Bist du dann, oder ich sag mal, wie ist das festgestellt? Warst du bei einer Voruntersuchung so? Oder?
Ist einfach so festgestellt worden und dann geht's halt zu einer Spiegelung und dann kriegt man so eine Hiobsbotschaft mitgeteilt. Ne?
Ja.
Gerade passend war meine Frau schwanger, wir hatten, ich glaube, 14 Tage vorher die Botschaft bekommen, dass wir nochmal Nachwuchs kriegen.
Okay.
Ja, genau, deshalb sage ich, 14 Tage hat es mich einmal dann komplett weggerissen, aber am Ende des Tages, mir geht's gut, mir geht's besser als vorher.
Okay.
Ich habe die Zeit gut überstanden, habe viele Kontakte geknüpft und habe, wie soll ich das sagen, an mir halt auch gearbeitet.
Mhm.
Das ist so.
Gibt es jetzt andere Sachen, die, oder hat sich deine Einstellung irgendwo geändert? Oder?
Ja, genau. Also ich überlege mir jetzt wirklich jeden Morgen ganz klar, wer mich ärgert und wer nicht. Also das okay. überlege ich dann, wer es darf und wer nicht. Ja. Ja, und sonst, man sieht halt einfach, man nimmt den Fokus einfach in eine andere Richtung. Also man guckt halt wirklich, okay, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Und das muss man lernen, wenn man, gerade wenn man gerne und viel arbeitet. Also ich habe da nie einen Hehl rausgemacht, dann ja, waren es halt mal mehr als 40 Stunden und da habe ich halt Spaß dran. Aber dann sagt man auch mittlerweile, okay, boah, ich habe jetzt meine Stunden fast voll, es steht jetzt gerade nichts Dringendes an, ja, dann gehe ich mal freitags mittags nach Hause. Oder ja, man fährt halt donnerstags, wenn man keinen Termin hat, fährt man mal eben mit der Frau frühstücken.
Ja.
Das nimmt man sich dann mal raus, weil das Leben ist einfach zu kurz.
Ja. Ist das denn dann sehr früh festgestellt worden oder?
Ja, jein. Also es gibt ja verschiedene Kategorien von den Tumoren, und das war jetzt ein T3, also das heißt, er hat schon ein bisschen in mir geschlummert.
Okay.
Genau, aber alles noch so, es hat nicht großartig gestreut. Ein, zwei Lymphe waren nur irgendwie verdächtig, okay. aber alles raus und
super.
Einmal auf den Neustart.
Ja, ja.
Hat 20 Kilo mich gekostet, das ist aber auch okay gewesen.
Okay. Ja. Kann auch manchmal positiv
ja.
annehmen.
Ja, definitiv. Ja, war so. Aber jetzt 3 Kilo wieder drauf, von daher der Weg geht wieder nach oben.
Alles gut, ja, ja. Und du bist dann aber auch entsprechend, hast gerade ja schon von Familie und so komplett unterstützt
Absolut,
worden.
Absolut, ja. Also gerade meine Frau, also Hut ab, was die an Kraft an den Tag gelegt hat. Wir haben ja einen Sohn, 4 Jahre und dann mit der, jetzt Tochter, damals hochschwanger, ich weiß nur nach der OP, war sie kugelrund und hat mich dann da im OP-Saal begrüßt. Also wirklich Wahnsinn. Aber auch, klar, Familie.
Ja.
Das war schon Wahnsinn, was die geleistet haben. Und natürlich auch Firma, mein Chef, was der mir halt auch für Freiheiten gegeben hat in der Zeit, wo ich dann halt arbeiten war, und auch Support und Hilfe, und also das ja. muss man hoch anerkennen.
Ja, schön. Aber du konntest echt dann nicht dich da, also du musstest wirklich zwischendurch arbeiten gehen?
Ja, nee, ja. ich musste nicht. Also
du wolltest.
Ja. So, also ja. alle Ärzte haben auch immer gesagt, ja, Herr Schlenker, wir schreiben Sie dann krank, und ich wollte das nicht.
Okay.
Klar, eine gewisse Zeit musste das sein, aber also ich habe mir in der Zeit halt auch das Zeichnen beigebracht, die Visualisierung von Kaminanlagen. Hab dann Münster UKM oben auf der Dachterrasse gesessen im Café, Laptop auf dem Schoß und hab dann losgelegt. Ne? Und so habe ich mir die ganze Geschichte dann da beigebracht, hatte ich dann mal Ruhe dazu. So ist das gewachsen. Ja.
Wahnsinn. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Also im Nachhinein.
Ja, ist ja ein zweiter Geburtstag.
Ja. Machst du das wirklich so?
Ja. Für mich ist das wirklich so ein Tag, wo man wirklich sagt, okay, jetzt für mich ein Jahr krebsfrei und haben wir abends eine Kerze angezündet und ein Stückchen Kuchen gegessen.
Du hast jetzt, du hast jetzt irgendwie diese Untersuchung davor. Wie geht man da rein? Ist das dann sehr angespannt oder?
Ja, schon. Der Körper sendet einem immer Signale.
Okay.
Und auch diese Signale hatte ich und habe sie aber nicht wahrgenommen. Ne? Also ich habe seit meiner Geburt Zöliakie, also eine Unverträglichkeit gegen Gluten.
Ja.
Das ist ja so eine Modekrankheit, aber nee, das ist bei mir wirklich eine Krankheit. Und das begünstigt diese ganze Geschichte dann auch. Und ja, so ist das dann halt irgendwie, man geht dann mit einem mulmigen Gefühl rein und genau so war es dann halt auch. Ne?
Okay. Und jetzt bei der Nachuntersuchung, hast du dann auch ein mulmiges Gefühl? Oder?
Überhaupt nicht.
Nee, ach, okay.
Also das ist auch was ich gelernt habe. Ich habe ein unfassbar positives Mindset bekommen.
Okay.
Für mich war es auch ganz klar, ihr operiert mich jetzt, dann nehmt ihr den Quatsch da raus und dann ist das Thema erledigt, macht die Nähte ordentlich und dann ist das gut. Und auch jetzt mit den Nachsorgeuntersuchungen, ob es jetzt einen CT war, MRT oder nochmal eine Spiegelung. Ja, man überlegt sich morgens schon, okay, was hast du heute vor? Aber für mich war es immer ganz klar, ich bin gesund, ich komme da auch gesund wieder raus.
Und
das hat mich auch so da durchgebracht. Ne? Also ja, meine Schwester hatte so schön gesagt, denk dran, Montag ist alles nur noch Erinnerung. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es wirklich so, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe Bassspieler meiner Band bisher, der hatte auch Krebs und also den kannst du 2 Monate vorher nicht mehr anfassen, weil der so da schon so hibbelig wird, weil er weiß, dass diese Untersuchung irgendwann kommt.
Ja.
Deswegen, ich finde das grandios, wie du das gestemmt kriegst, kann ich nicht anders sagen.
Ja, es hat Körner gekostet, aber hat mir noch mehr Leistung gegeben, als ich vorher hatte. Muss man so sagen.
Wahnsinn. Ja, dann hat es letzten Endes, was Gutes nicht, aber
nee,
hast es gut weggebracht.
So ist es, genau.
Verzichten kann da definitiv jeder drauf.
Ja.
Jetzt bist du, wahnsinnig engagiert, machst vier Läden oder machst den Betriebsleiter dafür. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich möchte jetzt dem Arbeitgeber nicht zu nahe zu treten, aber überlegt man dann auch vielleicht mal das selber zu machen? Also als Selbstständiger oder?
Ja, also ich muss mal so sagen, ich weiß nie, wo mich der Wind hinträgt. Für mich arbeite ich schon immer selbstständig, weil ja, natürlich kann man mir vorschreiben, was ich mache, aber das findet alles immer im Austausch statt. Und natürlich denkt man da halt auch mal drüber nach. Für mich ist jetzt aber erstmal wichtig, wieder richtig Fuß zu fassen, richtig gesund zu werden, meine Tochter großzuziehen und was dann irgendwann mal passiert, das wissen wir dann noch nicht.
Du hast ja den Ofenbau nicht gelernt, da irgendwie nochmal eine Option, irgendwas in dem Bereich zu machen?
Ja, fortbilden, weiterbilden auf jeden Fall. Ich bin da immer interessiert, also in viele Richtungen. Auch würde ich fast sagen, ja, engagiert. Also es gab ja mal die Initiative, einen Händlerverband zu gründen für die Verkäufer, also nicht die klassischen Ofensetzer, also den HVOK. Auch daher habe ich Spaß und ich bilde mich da gerne weiter und auch alles, was irgendwie an Schulungen, an neuen Produkten, ob es jetzt Abbrandregelung ist, Partikelabscheider, Gastechnik und solche Sachen, da habe ich schon immer Spaß dran. Und ja, weiß nicht, ob ich irgendwann nochmal einen Meister machen soll, aber ich bin extrem lernfaul, das muss man sagen. Also okay. Schulbank ist überhaupt nicht meins, also ich muss es anfassen, muss es fühlen und sehen, dann wäre das eher schon eine Option.
Also das versuchen wir tatsächlich im Meisterkurs gerade wieder ein bisschen mehr Praxis mit reinzubringen. Ja. Ich glaube, wie soll ich das ausdrücken? Eigentlich das, was wir im Vorgespräch schon gemacht haben. Und das ist das Wichtigste eigentlich in jedem Kurs und in jeder Schulung, dieser Austausch miteinander.
Ja.
Klar sitzt man da und lernt auch was, aber ich als Dozent lerne in jedem Kurs. Weil ich auch von den Teilnehmern immer irgendwie ein Feedback kriege und der macht das aber so und ist das denn so richtig und dann kommen Fragen dazu und eigentlich beschäftigst du dich ja genau, wenn du jetzt sagst, du bist für jede neue Technik offen etc., ist das eigentlich nichts anderes.
Ja, aber ich habe es in der Hand. Also ich sitze nicht auf der Bank und gucke in ein Buch, okay. Da habe ich nämlich wirklich eine Schwäche, also bei meinen Kindern, wenn ich abends zwei Seiten lese, fallen mir die Augen zu, das ist so. Aber wenn ich was auseinanderbauen kann. Das war früher schon so als fünfjähriger Dötz, wenn ich irgendwelche alten Radios auseinandergebaut habe, dann habe ich das verstanden und dann wusste ich auch, wo die Schraube wieder hingeht. Und deshalb ist so dieses Theoretische relativ schwierig.
Okay. Gibt es ein Lied, das du mit dem Ofenbau verbindest? Wir haben ja so eine Spotify-Playlist, da würde ich das natürlich gerne mit reinnehmen.
Habe ich mir auch Gedanken gemacht. Aktuell höre ich sehr viel klassische Musik.
Okay.
Also wirklich, wirklich klassisch. Aber im Endeffekt, meine alte Zeit, da gibt es von The Prodigy Firestarter.
Ja.
Okay. Passt vielleicht nicht immer rein, aber na gut, das ist auch manchmal meine Art, wenn ich dann loslege und dann ist man halt wie angezündet und ja, das kann man schon damit so irgendwie verbinden. Bin mal gespannt, ob das auf die Playlist kommt.
Aber natürlich, da habe ich gar keine Hemmungen.
Sehr cool.
Passt ja zu meiner Musik.
Ja, genau.
die Ofenentwicklungen. Wir haben ja schon darüber gesprochen gerade, dass die Öfen immer technisch immer anspruchsvoller werden eigentlich. Empfindlicher mit den Schornsteinen. Dann haben wir immer so die Politik, die uns immer mal wieder auf die Füße treten möchte. Wie siehst du da die Zukunft?
Also ich sehe die Zukunft wirklich kombiniert. Ich würde uns Ofenbauer viel mehr mit in die Endkundenschulung mit reinnehmen,
okay.
Weil der Bediener ist meistens wirklich dann der Faktor, der eine vernünftige Verbrennung dann halt im Wege steht.
Ja.
Ob man es jetzt mit einem Ofenführerschein macht, so wie es Max Kummerow dann initiiert hat, oder halt über die Schornsteinfeger, dass die wirklich vor Ort mehr schulen, wobei deren Bauchladen auch einfach immens ist. Was ich immer merke in der Praxis, also ich nehme unglaublich gerne Anlagen und auch Kaminöfen in Betrieb mit dem Kunden. Ja. Also das versuche ich fast jedes Projekt dann irgendwie zu realisieren. Und da hört man es dann halt immer wieder, ja, wie von oben anzünden und wieso machst du das jetzt? Ja. Und ach, guck mal, da ist ja ein Bimetall, das arbeitet. Ja, habe ich auch schon während des Verkaufsgesprächs erklärt und das funktioniert sogar. Ne? Also ich glaube, ich sehe da so das Zusammenspiel aus allem, ob es jetzt so eine kombinierte Sache ist mit Partikelabscheider, Abbrandautomatik zusammen. Da muss man schauen. Wichtig ist halt wirklich Brennstoff, Brennstoff, Brennstoff. Und da ist einfach das Bewusstsein, gerade bei der älteren Generation der Kunden, einfach nicht da. Ne? Da kommt dann so ein dicker Eichenbölter drauf und dann schmockelt das vor sich hin.
Ja. Welche Erfahrung habt ihr denn? Also wir haben das auch mit dem Ofenführerschein oder machen wir immer noch.
Ja.
Ich finde das immer erschreckend, wie wenig Leute dann tatsächlich da reingucken.
Ja, ich bin gut befreundet mit dem Max und er sagt auch, Micha, du musst die Leute mehr schulen und du musst sie mehr darauf hinweisen. Ja, und das habe ich auch gemacht.
Ja.
Wir hatten, ich glaube, in einem Jahr von 50 Führerscheinen von dem ersten Paket sind dann, ich glaube, 25 dann auch ausgeführt worden. Das ist ja schon mal etwas.
Ja.
Aber ich habe es auch ganz klar gemacht, wenn dann der Kunde angerufen hat und gesagt hat, oh, ich habe da ein Problem. Ja. Frage, hast du deinen Führerschein gemacht?
Mhm.
Ja, ich guck mal eben nach und da war es dann wirklich,
ja.
Die haben sich dann vielleicht mal angemeldet und dann irgendwie bei der dritten Lektion aufgehört. Und das ist, ja, dann bin ich dann auch rigoros und habe gesagt, okay, dann rufst du Montag wieder an, wenn du deinen Führerschein fertig hast und wenn dann noch nicht funktioniert, dann kriegen wir das hin. Es hat wirklich geholfen. Also in manchen Fällen hat es wirklich geholfen, aber man hat natürlich auch die Unbelehrbaren.
Ja, gut, die hast du überall, Wir hatten letztens einen der war gar nicht älter, das war aber Bauernhof, der hat einen neuen Ofen gekriegt, mit einem Bimetall und hat das Ding, er meint, das läuft nicht richtig und das komplett zerlegt. Da kamen wir da hin und was haben sie gemacht?
Fehler ausgebaut wahrscheinlich.
Der hat alles, der hat die ganzen Mimik hinten ausgebaut, wo ich gedacht habe, Junge, warum? Dein Ofen ist neu, der war eine Woche alt.
Ja.
Aber der wusste das alles besser, also der wollte uns auch erzählen, was man da anders konstruieren müsste etc., also das war schon sehr interessant.
Aber na gut, aber da kann man ja mit dem Stefan Wander mal drüber sprechen. Ne?
Ja.
Aber gut, die Fälle haben wir auch, also ein Kunde auch. Ähnliches Gerät und der hat jetzt den dritten oder vierten Satz Brennraumsteine von 2022.
Wahnsinn.
Ja, es kommt immer wieder an. Die Frau ist schon sehr schämend, aber naja gut, der braucht das halt. Kurbelt das Geschäft an.
Ja, ich hatte einen Kunden über Jahre, der hat damals ein Zera, so ein vierseitiger, also drei Seiten Schein und das war ein Tischler. Und der hat so im Dreivierteljahr, nach einem Dreivierteljahr das erste Mal, nach anderthalb Jahren das nächste Mal, der hat immer die Scheibe kaputt gemacht, weil sein Holz zu lang war.
Ja.
Aber der hat dann angerufen, ich war wieder zu blöd, ich brauche wieder eine neue Scheibe. Also
gut.
Manche sind dann tatsächlich sehr, sehr schmerzfrei.
Unbelehrbar.
Ja. Wie siehst du deine Zukunft? Wo treibt es dich hin? Hast du Ziele, wo du hingehen möchtest? Oder nimmst du jetzt einfach alles, was kommt?
Ach, ich nehme nicht alles, was kommt. Also ich mache das schon wirklich mit Herz und Leidenschaft und für mich ist halt immer wichtig, dem Kunden auch zu helfen. Weil die kommen ja rein und sagen, wir hätten ganz gerne und ich versuche dann wirklich die passende Lösung denen zu geben. Und das mache ich schon wirklich sehr gerne.
Ja.
Ob das in dem Stil, in dem Umfang weiter passiert oder ob man dann weiter im Bereich des Aufbaus des Unternehmens arbeitet, da bin ich komplett frei.
Okay. Ja. Und im Privaten?
Gesund bleiben
und
ein gutes Leben führen. Das habe ich wirklich auch gelernt und dann die Momente genießen mit Freunden, mit der Familie und dann einfach mal den Gott einen guten Menschen sein lassen.
Machst du das denn jetzt bewusster?
Ja. Ja. Viel bewusster.
Dass du also schon so dir die Freiräume einfach nimmst und das dann
genießt, so. Allein schon. Bei mir war es eigentlich so, dass ich morgens um 7 Uhr im Büro war. So, bei uns ist morgens um 7 Uhr ist erstmal Frühstück mit der Family angesagt.
Ja.
So, dann bringe ich, wenn es eben passt, den Lütten in den Kindergarten.
Okay.
Und dann fahre ich dann später los. Und das sind so meine Momente. Das ist auch Samstag so, ne? Da steht meine Frau mit auf, jo, dann müssen wir los und dann gibt es Frühstück. Das macht man schon bewusster, aber auch mit Freunden. Ne?
Also,
ich habe
ja
gesagt, wir wohnen auf dem Hof, auf dem Land. Grillen ist bei uns dann halt auch immer ein bisschen exzessiver und das lebt man schon anders.
Ja, ich habe da auch lange für gebraucht, wie man das so als Selbstständiger macht. Da hat man dann halt nicht 40 Stunden, sondern vielleicht auch mal 50, 60.
Jo.
Aber du hast vorhin verwundert geguckt, dass wir samstags gar nicht aufhaben. Das ist halt auch irgendwann, wo ich dann nach 20 Jahren gesagt habe, nö.
Finde ich cool.
Gönne ich mir jetzt.
Ja.
So schlicht und ergreifend. Und ich glaube, das ist halt, das merkt man dann auch mit der Familie. Auch, man wird auch ein bisschen ruhiger.
Ja.
Und ich habe einen alten Kumpel, da haben wir es eingeführt, wir treffen uns einmal im Monat, nehmen uns einfach abends eine Zeit und setzen uns so lange, wie wir Zeit und Lust haben, zusammen, so einfach um diese Zeit auch zu genießen.
Ja, und den Kunden, den kann man sich erziehen. Ne? Das ist wirklich so. Also wir haben auch zwei Geschäfte, wo montags geschlossen ist, drei. Aber auch Anekdote aus meiner Fegerzeit. Also ich damals als Geselle, da bin ich noch mit einem Rußsack rumgelaufen und dann als Stift und als Geselle bin ich in einen Kehrbezirk gekommen. Der damalige Chef hat seine Kunden so erzogen, da stand unter jeder Kaminklappe Eine alte Persilkiste.
Okay.
Und wehe denn, ich habe die dann irgendwie versucht auszuleeren oder sonst was. Also das haben die eingetrichtert bekommen. Da steht immer eine leere Persilkiste drunter, teilweise zwei, wenn da richtig was drin war in dem Pin. Okay. Und ja, das war schon cool. Aber daran sieht man halt, man kann sich die Kunden einfach erziehen. Und wenn zu ist, ist zu.
Ja, genau, ja. Also wir haben die Erfahrung gemacht, sie kommen dann irgendwann wieder. Also vielleicht nicht jeder, aber
ist auch
ich glaube, okay. dass ja, genau, und selbst wenn die dann nicht kommen, dann ist es mir das wert.
Ja, genau.
So, schlicht und ergreifend. Ja, genau. Ja, ich habe jetzt hier noch 5 Fragen, entweder oder.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Die habe ich noch nicht gesehen.
Nee, genau. Das soll ja spontan sein.
Ja.
Handwerkstradition oder mutige neue Wege?
Gute Kombi. Also ich habe mein Koller, also meine Zunftkleidung habe ich noch auf einer Puppe stehen, okay. Auf einer Schaufensterpuppe. Mein Schultereisen liegt in der Werkstatt, aber ich bin halt auch ein Verfechter davon, Prozesse einfacher zu machen und moderner zu gestalten, Visualisierung über CAD oder künstliche Intelligenz, da also nehm ich den Mittelweg.
Ja, passt dann eigentlich fast dazu. Kopf- oder Bauchmensch?
Eigentlich ein kompletter Bauchmensch.
Okay.
Aber in zweiter Instanz denke ich drüber nach.
Aber würdest du sagen, du entscheidest eher aus dem Bauch oder?
Ja, bei allen Sachen, die ich habe, muss ich ein gutes Gefühl haben.
Ja,
okay. Also reinweg rationell funktioniert nicht immer, also das muss halt alles passen. Ne?
Ja. Wie machst du das, wenn du einen Kunden dir gegenüber hast, wo du denkst, mit uns beiden passt das gar nicht?
Dann sage ich das.
Ja?
Ja, definitiv. Also da bin ich auch klar. Ich habe natürlich immer die Option, dass ich dann sage, oh, Herr Müller, tut mir leid, ich habe gerade noch einen Außentermin. Okay. Der Herr Meier wird Sie jetzt weiter betreuen. Ja, aber das ist legitim, weil ich muss nicht mit jedem Menschen grillen und das ist okay.
Ja, ja. Arbeit, die erfüllt oder Momente, die bleiben?
Tja, boah, da hast du mich jetzt gekriegt. Eine erfüllende Arbeit. Das habe ich mich wieder rausgeredet, ne? Naja, ich liebe halt das, was ich tue und da sind wirklich viele, viele Momente bei, die bleiben, ob es jetzt wirklich die Inbetriebnahmen sind, wo ich dann auch mal abgeholt werden musste, weil mich der Kunde wirklich auf ein Glas Wein überredet hat, dann sind da 3 raus geworden. Da sind schon wirklich viele, viele schöne Momente bei, die wirklich bleiben, aber das ist halt in dem Umfang und in der Art, wie ich arbeite, ist es natürlich schon wirklich eine erfüllende Arbeit. Ne?
Ja, aber ausfüllend. Ist das tatsächlich auch so, du hast ja jetzt den Weg vom Schornsteinfeger in den Ofenbau rein. Ich sag mal, gerade diese Momente, wenn du so ein Ding anzündest,
geil.
Wo du das Leuchten in den Augen siehst.
Wenn es nicht qualmt, ja.
Ja, dann tränen die Augen.
Ja, genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Nein, aber es ist wirklich so. Also man sieht es ja auch wirklich den Kunden dann an. Wenn man dann mal wirklich so über die Schulter guckt, wenn man davor kniet, Sticken dran macht und wenn der Kunde dann wirklich glänzende Augen kriegt, das ist halt schon cool.
Ja. Zukunft planen oder heute bewusst leben?
Ich habe einen ganz klaren Plan vor Augen.
Okay.
Aber ich lebe den Tag viel bewusster.
Ja.
Viel. Jetzt klar, nach dem Rückschritt, den ich gemacht habe, ich nenne es mal Rückschritt, denkt man über ganz viele Sachen ganz anders nach. Mhm. Aber ich habe schon einen ganz klaren Plan vor Augen. Also der ist in Stein gemeißelt.
Ja.
Und gucken, ob ich ihn erfülle.
Okay. Ja. Praxis oder Theorie, also bauen oder planen?
Ja, ich bin eher der Praktiker.
Okay.
Aber zur Praxis gehört auch wieder eine theoretische Planung. Und gut, wenn man sich eine Kaminanlage vernünftig plant und dann auch mal eine Blume auf den Tisch stellt, nicht nur eine kalte Wand macht, dann ist man da 2-2,5 Stunden vielleicht da dran. Das ist eine Theorie, die aber schon sehr praxisnah ist. Ne?
Und macht dir das Planen auch Spaß, wenn du da sitzt und dann was entwickelst?
Ja, total. Also zum Leidwesen meiner Frau, dann ist es oft so, Kinder sind im Bett. Du, Schatz, ich habe da gerade eine Idee und dann sitze ich da bis 10, 11 Uhr. Ne?
Okay.
Ich weiß nicht, ob ich es gut mache, ich habe es mir selbst beigebracht. Das sieht alles ganz schick aus, funktioniert auch alles.
Das ist die Hauptsache.
Genau, und da habe ich doch Spaß dran.
Ja. Michael, vielen, vielen Dank für ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit.
Dankeschön.
Ja, und noch viel erfüllende Arbeiten.
Danke, danke. Das wünsche ich dir auch.
Danke dir.
Und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Beeindruckend, wie positiv man mit einer Krebserkrankung umgehen kann. Für Positives er daraus zieht und gleichzeitig für den Kamin brennt. Vielen Dank für die offenen Worte, Michael, und viel Gesundheit für dich und deine Familie. Ihr konntet bisher nicht abschalten? Dann bitte wieder teilen, liken, folgen, kommentieren, empfehlen und so weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.